13. April, 12.22 Uhr und ich sitze neben meinem wunderschönen, klugen Sohn und wir podcasten mal wieder. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben uns 14 Tage nicht gesehen.
Ja, sehr lang.
Ja. Erzähl mal, wie ist es dir so ergangen?
Also, wenn ich mich richtig erinnere, die letzte Podcast-Folge haben wir aufgenommen aus Zürich zusammen.
Ja.
Da wart ihr zu, da und du und meine Schwester waren zu Besuch bei mir, während ich das Auswahlwochenende hatte für die Studienstiftung.
Hm.
Und ja, inzwischen hatte ich noch zweimal Besuch in Zürich. Also ich war nicht 14 Tage allein, zum Glück. Ich habe natürlich sehr aufgeregt gewartet auf die Rückmeldung der Studienstiftung und habe ansonsten natürlich wie immer relativ viel gelernt, mich auch um ein paar andere Projekte gekümmert. Aber das waren im Wesentlichen meine zwei Wochen.
Hm. Fangen wir vielleicht mit dem Besuch an. Deine Schwester hatte ich in Zürich besucht, zusammen mit mir. Sind wir ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag waren wir, glaube ich, da, ne?
Mhm.
Wenn ich mich recht erinnere. Haben uns ein bisschen Zürich angeschaut, war gleichzeitig natürlich das Auswahlseminar-Wochenende insgesamt. Das heißt, du warst ordentlich und intensiv eingebunden und hattest nicht ganz so viel Zeit für uns. Nichtsdestotrotz hatten wir einen richtig, richtig, richtig guten Tag. Wie war das Wochenende für dich so im Rückblick?
Ich habe das Wochenende tatsächlich sehr genossen. Es war anstrengend, aber es hat schon Spaß gemacht, finde ich. Also auf der einen Seite war das Auswahlseminar und ich habe dort sehr viel am Schreibtisch gesessen und entweder halt gerade Diskussionsrunden geführt und Gespräche geführt oder halt mich vorbereitet auf das, was jetzt als nächstes kommt, so ein bisschen, sofern man sich da halt vorbereiten kann. Ich kannte ja die Themen nicht, über die diskutiert wird, von daher konnte ich mich auf die Diskussionsrunden nicht wirklich vorbereiten. Aber meinen Vortrag hab ich natürlich vorbereitet und auch, was ich so in so Einzelgesprächen auf jeden Fall platzieren will, das kann man ja auch vorbereiten. Das habe ich also gemacht und wie gesagt, ich fand das Auswahl, wenn nicht dieser extreme Druck auch dahinter gewesen wäre, boah, es muss richtig gut werden, weil es ist richtig wichtig, dann wäre es einfach sehr lustig gewesen, weil das hat schon
Die macht sowas auch Spaß.
Ja, das, ne? Hat Spaß gemacht. Das waren auch schon war in sich ein Format, das mir relativ gut gelegen hat, weil es gab ja diese 6 Gruppenrunden, wo man in einer Gruppe praktisch, wo jede Person ein Thema vorbereitet hat und einen kurzen Vortrag.
Wir müssen vielleicht nochmal für diejenigen, die vielleicht jetzt die letzte Folge nicht gehört haben, letztendlich so der Beginn war eigentlich, dass du vorgeschlagen wurdest von der Schule für ein Stipendium Stiftung des Deutschen Volkes.
Ja.
Dann musstest du mehrere Sachen einreichen, etc. Es gab mehrere es gibt ein intensives Aussiebverfahren, sage ich mal so ein bisschen, um wirklich die Besten der Besten da draus zu
bringen. Na, von denen, die vorgeschlagen werden, werden auch alle eingeladen.
Ach, die werden die auch alle eingeladen.
Die Unterlagen sind nur die Grundlagen für das Gespräch.
Ach so, okay, die sind dann die Grundlagen für das Gespräch. Entschuldigung, dann habe ich das falsch. Und dann war quasi jetzt an dem Wochenende so eine Art Assessment Center, kann man das so sagen, so ein bisschen, um zu checken, wer kommt dort näher in die Frage. Und das das bestand immer aus Diskussionsrunden.
Ja.
Wobei du eine Diskussionsrunde selber führen musst mit allem, was dazu gehört. Das heißt auch moderieren und auf Einwände eingehen, wo ich gedacht habe, das könnte vielleicht der Knackpunkt sein, wo es eskaliert. Das war halt an dem Wochenende. Das vielleicht einfach nur so als Hintergrunderklärung
noch. Genau.
Aber erzähl erstmal weiter.
Ja. Genau, es gab eben diese Formate, es gab die Gruppenrunden. Eine Gruppenrunde musste ich selber machen, bei 5 anderen musste ich mitdiskutieren und dann gab es die 2 Einzelgespräche.
Ja.
Und von den Gruppenrunden hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Also das habe ich mir nicht so cool vorgestellt.
Vorher. Lässt sich nicht planen auch für dich.
Lässt sich überhaupt nicht planen. Ich kenne die Themen nicht, über die vorgetragen wird. Ich muss mich innerhalb von, also die halten 7 Minuten ihren Vortrag.
Ja.
Und in den 7 Minuten habe ich Notizen gemacht, habe drüber nachgedacht, was will ich dazu sagen. So.
Ja.
Also sehr spontan. Und es sind 4 andere Leute, deren Verhalten man ja überhaupt nicht prognostizieren kann. Muss man richtig offensiv überhaupt auftreten, um überhaupt zu Wort zu kommen? Sowas mag ich eigentlich nicht. Ich hab's lieber, wenn da eine Person ist, man meldet sich, man wird drangenommen, man macht seinen Beitrag.
Man muss nicht um seine Stimme so kämpfen, dass man sie zum Ausdruck bringen kann,
genau.
Verstehe ich.
Ja. Das war so meine Sorge dort. Und eben auch, dass sich nicht vorhersehen lässt, wie so eine Diskussion sich entwickelt, dass nicht klar ist, um welches Thema es geht, was, wenn da wirklich Menschen plötzlich diskutieren und dabei jegliche ja, eigentlich Regeln einer geflogenen Diskussion vernachlässigen. Also wenn Menschen dort einfach irgendwas behaupten, ohne dafür Belege zu haben, irgendwas, was einfach falsch ist. Und wie soll man dann diskutieren, so zum Beispiel? Also wenn die Person einfach sagt, nö, glaube ich nicht, dann wüsste ich auch nicht, wie ich besonders stark gegenargumentieren sollte, wenn man sich nicht auf eine gewisse Diskussionsgrundlage einigen kann. So, das ist alles. Deswegen finde ich so Diskussionen
so sehr schwierig. So Flacherker-Diskussionen.
Ja, genau. In so einer Diskussion gewinnt nicht immer die Person mit den besten Argumenten. So,
oder mit den Fakten.
Genau. Ja. Das war meine große Sorge vor den Gruppenrunden. Und natürlich auch, dass ich schon geahnt habe, dass ich relativ häufig in einer eher defensiven Position sein werde, weil ich wahrscheinlich relativ häufig eine Minderheitenmeinung vertreten werde.
Ja.
Ja, und deswegen die Einzelgespräche haben mir deutlich weniger Sorgen gemacht.
Okay, was war denn das Thema, welches du dir für deinen Vortrag ausgesucht hast und warum?
Ich habe gesprochen über die Zukunft der Neurodiversität und zwar auf der einen Seite durch den Faktor technologischer, wissenschaftlicher Fortschritt, also zum Beispiel die Möglichkeit von Gentests, die Autismus bereits vor der Geburt erkennen könnten. Auf der anderen Seite durch den weltweiten Aufstieg des Faschismus, Beispiel Make America Healthy Again Initiative in den USA, und habe dann eben die These aufgestellt, dass es eine wirkliche Gefahr für die Zukunft der Menschheit sein könnte, wenn wir unsere kognitive Vielfalt gezielt oder auch ungezielt vernichten und dadurch mehr oder weniger in einer Art kognitiven Einöde so vor uns hindümpeln, uns die Fähigkeit fehlt zu erkennen, wann etwas falsch läuft, weil wir alle relativ oder mehr oder weniger gleich denken. Und das Thema habe ich gewählt, weil es sehr gut die Kriterien erfüllt. Es muss ein Thema sein, das die Grundlage für eine kontroverse Diskussion ist. Und um ehrlich zu sein, bei vielen Themen, die mir so eingefallen sind, finde ich die Antwort immer so klar. Also Dinge, die Menschen kontrovers diskutieren, finde ich häufig solche No-Brainers. Wenn man ein bisschen Anstand und die grundlegenden Fakten beisammen hat, dann ist es meistens völlig klar, was die richtige Antwort ist. So Migration, Klima, das sind alles, also die werden kontrovers diskutiert.
Seenotrettung oder so.
Ja, genau. Das sind halt eigentlich keine Themen, die Grundlage für eine kontroverse Diskussion sind. Dieses Thema, da wusste selbst ich am Anfang nicht, was macht man dort, weil ich meine, wenn diese Gentests entwickelt sind, wie schützt man dann die kognitive Vielfalt der Menschheit als eine wirkliche Ressource? Niemand, also ich zumindest, möchte natürlich nicht, dass es irgendwelche Abtreibungsverbote oder sowas gibt oder es irgendwie dann heißt, ja, wenn man diese Diagnose hat, pränatal, dann darf man ein Kind nicht abtreiben, weil ich will nicht, dass der Staat oder sonst irgendwer in diese maximal persönliche und private Entscheidung in irgendeiner Form eingreift. Das finde ich einen furchtbaren Gedanken. Auf der anderen Seite kann man es auch nicht einfach laufen lassen, weil selbst wenn da wenn niemand das von oben steuert, selbst wenn es keine faschistischen Regierungen gäbe auf der Welt, selbst dann würde das dazu führen, dass ein sehr großer Anteil der Menschen diese Schwangerschaften beenden würde, was immer für sich eine völlig legitime Entscheidung ist. Ja, ein Embryo, der kann keinen Ableismus erfahren, weil ein Embryo ist neuronal nicht vergleichbar mit einem Menschen. So. Dementsprechend muss man da keine Gerechtigkeitsdebatte führen, hat jetzt verdient, geboren zu werden. Die Frage stellt sich nicht. Aber was ein Problem ist, wenn eine große Anzahl von Menschen diese Entscheidung trifft und jede für sich ist völlig legitim, addieren sie sich auf zu einem großen Problem, weil immer weniger AutistInnen geboren werden. Und das ist ein Problem für die Zukunft der Menschheit als Ganzes, weil unsere kognitive Vielfalt verloren geht, weil damit unsere Resilienz sinkt. Und das auch gerade in einer Phase, in der unsere Spezies als Ganzes unter vielen Bedrohungen steht und kognitive Vielfalt einfach braucht zum Überleben. Also ich habe praktisch die Perspektive, die ich eingeführt habe, war, kognitive Vielfalt als eine schützenswerte Ressource zu betrachten, so wie kulturelle Vielfalt oder biologische Vielfalt. Und die steht ja immer, diese Arten von Vielfalt, auf die wir angewiesen sind für unser Überleben, die stehen unter Schutz durch internationale Abkommen. Und den Lösungsvorschlag, den ich dann deswegen gebracht habe, ist, wir sollten auch unsere kognitive Vielfalt als begrenzte Ressource begreifen, die wir unter Schutz stellen müssen. Und um gar nicht erst in diese, meiner Meinung nach, unauflösbare Zwickmühle zu kommen zwischen dem persönlichen Recht auf Selbstbestimmung und ja, letztlich einer Frage nach der Zukunft der Menschheit als Ganzes. War mein Vorschlag, es braucht eine Art UN-Neurodiversitätsabkommen und ein Kern davon könnte sein, dass man den pränatalen Einsatz von Tests, die auf Neurodiversität, Neurodivergenzen testen sollen, international verbietet. Und auf diese Weise praktisch die Informationen, die die Entscheidung so heikel machen würden, einfach zurückhält. So verbietet man keine Abtreibung, alle können machen, was sie wollen, aber diese Informationen stehen einfach nicht zur Verfügung, damit wir nicht in die Situation kommen, dass gezielt selektiert werden kann, welche Gedanken werden praktisch nie gedacht und auf diese Weise würde garantiert, dass unsere kognitive Vielfalt erhalten bleibt. Mhm. Das war der Lösungsvorschlag, den ich praktisch eingebracht habe. Dann habe ich ihn zur Diskussion gestellt und habe die Diskussion moderiert.
Ja. Würdest du denn sagen, du hast insgesamt auf diese Fragestellung die Reaktionen innerhalb deiner Diskussion erfahren, die du auch so erwartet hattest, oder warst du da eher überrascht?
Ich war relativ überrascht. Also ich habe gedacht, mein Vorschlag wäre ziemlich mehrheitsfähig, weil ich ihn, also ich habe ihn im Vergleich zu dem, was ich ursprünglich in Gedanken hatte, auch schon sehr abgemildert.
Wieso?
Ich habe am Anfang überlegt, okay, wie provokant mache ich diesen Vortrag? So. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dieses Thema anzugehen. Man kann es sehr sachlich machen, oder man kann bewusst Formulierungen auch einbauen, die einen erstmal schlucken lassen. Man kann zum Beispiel sich fragen, wenn die Pläne von Autism Speaks oder von der amerikanischen Regierung auch aufgehen, dass man praktisch AutistInnen mehr oder weniger oder Autismus mehr oder weniger ausrottet, einfach indem man sie nicht gar nicht erst zur Welt kommen lässt, ist das eine Form von Genozid. Ja, auch wenn keine Menschen ermordet werden, es ist letztlich die Auslöschung einer ganzen Bevölkerungsgruppe. So, da könnte man sehr viel, noch sehr viel provokantere Thesen aufstellen. Oder auch den Spieß mal umkehren und zu sagen, haben neurotypische Menschen als politische EntscheidungsträgerInnen unsere Spezies nicht an den Rand des Abgrunds Also der Kern von dem, was ich letztlich transportieren wollte, war, dass diese Aussage, diese Erzählung, unsere Vielfalt ist irgendwie unsere Stärke, unsere Diversität ist unsere Stärke. Das ist keine Phrase einfach, die man so vor sich hin sagt, weil sie schön klingt, sondern das ist ein knallharter historischer Fakt. Ja, also die Art und Weise, wie unsere Spezies funktioniert, sie funktioniert nur durch unsere Verschiedenheit als Individuen. Und wenn wir die aufs Spiel setzen, dann setzen wir das langfristige Überleben der Menschheit so aufs Spiel. Das ist das, was ich transportieren wollte. Ich persönlich hatte ein bisschen, also ich fand die Diskussion, die ich moderiert habe, sehr schön, weil ich fand es gut, dass sie kontrovers verlief, dass nicht alle meiner Meinung waren, dass eigentlich niemand meiner Meinung war, hätte ich auch nicht erwartet. Aber
das Gefühl kennst du doch.
Das kenne ich sehr gut. Ja. Es hätte auch eigentlich nicht besser kommen können. Also das ist genau die Lage, in der man sein will, dass man eigentlich eine kontroverse These aufgestellt hat, die so sehr zum Nachdenken anregt, dass man sie erstmal verteidigen muss. So, das ist eigentlich für so eine Diskussion, das Setting ist es perfekt gelaufen. Ganz überzeugt wurde ich, wie gesagt, nicht. Ich war nicht der Meinung, dass dass das Ausmaß der Gefahr, die meiner Meinung nach besteht durch dieses Szenario, vielleicht nicht ganz kurzfristig, aber mittelfristig auf jeden Fall. Ich war nicht der Meinung, dass das Ausmaß richtig eingeschätzt wurde. Ich glaube, die Gefahr wurde etwas unterschätzt. Aber prinzipiell fand ich auch einige Impulse der Diskussion sehr gut. Ich habe zum Beispiel, was ich in meinem Vortrag zeitlich nicht unterbekommen habe, ist die Frage zu stellen, woran liegt es denn, dass ein so großer Prozentsatz der Menschen eine Schwangerschaft abbrechen würde, wenn ein solcher Test positiv wäre. Und wenn man sich die Studien dazu mal durchliest, die Umfragen, dann sind das häufig Gründe wie fehlende Inklusion, Diskriminierung etc. Mhm. Also keine intrinsischen Gründe, sondern Gründe, an denen man auch etwas ändern könnte. So, um vielleicht einfach diese Zahl, ich glaube 53% waren es in einer Studie aus Taiwan, 53% der schwangeren Personen, die schon ein autistisches Kind haben, würden eine zweite Schwangerschaft beenden, wenn ein Test positiv wäre. So, Was sehr viel ist, hätte ich nicht erwartet. Vor allem diejenigen, die schon ein autistisches Kind haben.
Naja, du musst dann immer gucken, wenn die ein autistisches Kind haben und sich dann in einem Alter befinden, wo sie über ein zweites nachdenken, dann ist die Spanne oder dann ist das Alter des Kindes auch noch sehr, sehr gering.
Ja.
4, 5, 6, 7 vielleicht oder sowas. Und das ist natürlich schon auch eine super krasse Phase für alle Beteiligten.
Klar.
Für das Kind in der Entwicklung, aber natürlich auch für die Eltern.
Klar, ich hätte trotzdem gedacht, dass der Anteil unter denen, die ein autistisches Kind haben, also ich habe keinen Vergleich zu denen, die keines haben, aber dass der Anteil unter denen, die schon eines haben, auf jeden Fall geringer ist als der in der allgemeinen Bevölkerung. Das wäre was ich ganz sicher eigentlich gedacht hätte. Vielleicht ist es auch so, das weiß ich nicht. Weil diese Angst- und Panikmache, die einige ja wirklich erfahren, die würde ja bei Eltern, die ein autistisches Kind schon haben, ja definitiv erstmal nicht mehr ziehen.
Naja, aber die kennen schon auch die harte Realität,
wie
viele heftige Momente und wie viele Sorgen einem das mitgeben kann insgesamt.
Natürlich.
Und zudem ist es so, dass ich kann das bei dir jetzt nicht mehr zeitlich genau einordnen, ne? Aber die Frage, die Mami und ich uns immer gestellt haben, war ja auch nicht oder nicht immer nur, sind wir glücklich mit dir als Kind? Sondern die entscheidende Frage war, dass wir am Anfang, als wir überhaupt keine Ahnung hatten, dass wir nicht den Eindruck hatten, dass du ein glückliches Kind bist. Und haben das auch in den Kontext des Autismus gesetzt, weil du halt irgendwie nicht so wirktest, als wärst du glücklich sehr, sehr häufig.
Ja.
Weißt du? Und das kann ja schon dann auch einen Einfluss geben. Also das würde ich jetzt nicht überbewerten zumindest. Oder das wäre für mich eine recht logische Interpretation der Studie aus Taiwan.
Das ist ja, also das werden auch die Ursachen sein. Die Frage war eben, die dann in der Diskussion auch mehr aufgekommen ist, würde man es denn hinkriegen, das Problem praktisch ein bisschen an der Wurzel zu lösen und diese 53% praktisch runterzukriegen. Und das ist natürlich wieder eine ganz, ganz neue Diskussion, die man anfangen kann, wo ich dann den Vorschlag gebracht habe, dass man sich erstmal lösen muss von dem Gedanken von Mehrheiten und Minderheiten. Also den Eindruck, den ich habe, ist so ein bisschen, und den bekomme ich auch definitiv durch meine Interaktion mit der Außenwelt, durch Kommentare etc., dass die Bedürfnisse von Mehrheiten prinzipiell höher gewichtet werden als die Bedürfnisse von Minderheiten. Und dass die kleine, also die Größe einer Minderheit, ja, der geringe Anteil der Bevölkerung, an der Bevölkerung dieser Minderheit, als Grund akzeptiert wird, warum es nicht so wichtig ist, dass es dieser Minderheit auch gut geht.
Guter Punkt, ja.
So, und dass man dieses Paradigma völlig abschaffen müsste, dass man sagen müsste, dass praktisch das klingt jetzt eigentlich ganz selbstverständlich, aber eigentlich ist es sehr, sehr weit entfernt von dem, wie wir es heute machen, dass man wirklich sagt, dass die neurotypische Mehrheitsgesellschaft dasselbe Maß an Aufwand zugemutet bekommen sollte, wie die autistische Community das schon seit Jahrzehnten muss. Und dass für jede noch so kleine Minderheit auch die Mehrheit der Bevölkerung eine große Anpassung in Kauf nehmen muss. Das war die These, die ich dort gestellt habe. Also dass man zum Beispiel sagt, in Schulen, ja, Regelschulen. Die Regelschulen müssen so angepasst werden, dass alle Menschen die Regelschulen besuchen können. Auch wenn das heißt, dass 80-90% der SchülerInnen sich dort vielleicht stark auch anpassen müssen, auch mit deutlichen Änderungen leben müssen. Die Anzahl, die Mehrheitsverhältnisse, die müssen praktisch egal werden und wir dürfen erst zufrieden sein, wenn wir wirklich alle erreicht haben.
Aber ist das realistisch?
Aktuell ist es auf jeden Fall nicht realistisch. Prinzipiell halte ich es für umsetzbar, wenn man es möchte. Also der Wille fehlt halt vollständig. Es ist absolut nicht absehbar, dass die Mehrheit der Bevölkerung bereit ist, ihre Privilegien in so radikaler Form aufzugeben. Aber wenn der Wille da wäre, dann wäre das auch realistisch, meiner Meinung nach.
Ja. Das war das Seminarwochenende.
Das war die Gruppenrunden.
Oder die Gruppenrunden des Seminarwochenenden. Wir sind dann nach den Gruppenrunden, sind wir dann Sonntag früh auch gefahren. Da hattest du den Sonntag noch so eine Art Abschlussgespräch, oder?
Das zweite Einzelgespräch.
Diese Einzelgespräche. Was hat's mit diesen Einzelgesprächen auf sich? Wie laufen die ab?
Die Einzelgespräche sind sehr cool. Und zwar finden die statt mit Mitgliedern aus der Auswahlkommission, also jeweils einem. Und die fragen dich dann, oder das ist ein Gespräch, über deine Unterlagen, die du eingereicht hast, also den Lebenslauf, den ausformulierten und den Fragebogen. Da picken sie sich in der Regel Ereignisse aus deiner Biografie heraus und stellen dir Querfragen dazu häufig oder fragen nochmal genauer nach. Und dann am Ende kommt häufig so ein Transferteil, also dass sie nochmal ganz andere Themen aufpicken, wo sie irgendwie entweder eine Verbindung sehen zu deiner Biografie oder wo sie auch eine Spannung sehen zu deiner Biografie, dass sie sagen, damit kann er bestimmt gar nichts anfangen oder also sowas halt irgendwie. Das war bei mir im ersten Gespräch, ging es sehr viel um den Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, die wechselseitige Verantwortung von Wissenschaft und Gesellschaft füreinander, was natürlich ein sehr dankbares Thema war. Und im zweiten Gespräch, das fand ich auch ziemlich interessant, ging es um White Saviorism im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit mit Ostafrika. Also zwei Themen, wo man praktisch aus meiner Biografie irgendwie enger oder weniger eng einen Zusammenhang hat rauslesen können. Über die wurde dann gesprochen. Und das fand ich, wie gesagt, beides sehr gute Themen. Also letztlich die Verantwortung von Wissenschaft für die Gesellschaft, das ist mit ein Kern meiner Biografie, würde ich sagen. Konnte ich natürlich sehr, sehr viel zu sagen. Und White Saviorism im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit ist selbstverständlich auch ein Thema, mit dem man sich auseinandergesetzt hat, wenn man in irgendeiner Form praktisch in der Entwicklungshilfe tätig ist oder Projekte in anderen Ländern der Welt macht, um dort die Versorgungslage zu verbessern, dann ist das selbstverständlich auch ein Thema, mit dem man sich sehr viel auseinandergesetzt hat, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man das definitiv vermeiden kann. Und dementsprechend waren das beides keine Fragen, die ich mir nicht schon selbst öfter mal gestellt habe. Mhm. Und deswegen hatte ich auch den Eindruck, dass die sehr gut verlaufen sind.
Okay. Ja, dann kommen wir doch zur alles entscheidenden Frage. Du hast jetzt 2 Wochen lang auf das Ergebnis gewartet und diese Woche war der große Moment da. Ein großer Umschlag ist gekommen und drinne war Werbung für Weine.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein großer Umschlag war. Es war so ein mittelgroßer Umschlag. Ja. Und als ich ihn gesehen habe, wusste ich nicht direkt, ist es eine Absage oder ist es eine Zusage, weil es war nicht DIN A4. Ja. Aber auch
also Hintergrund ist, dass dir ganz viele gesagt haben, hey, du wirst Post bekommen, entweder ist ein kleiner Umschlag, ist eine Absage oder ein großer Umschlag und du hast eine Zusage und du hast dann die ganze Zeit auf Post gewartet und dann kam natürlich ein mittelgroßer Umschlag erstmal und du wusstest gar nicht, was los ist, war aber dann beruhigend, denn oder nach der Beunruhigung dann doch schnell beruhigend, weil es war nur Werbung für Weine.
Ja.
Ja. Aber kurze Zeit später kam dann Post. Erzähl.
Im großen Umschlag.
Ja, in einem großen Umschlag. Du hast die Zusage der Stiftung des Deutschen Volkes bekommen für den Stipendium. Ja, dann auch hier nochmal offiziell im Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst sehr, 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 sehr stolz auf dich sein. Ich weiß, was du dafür alles geackert hast. Gönn dir. Ja, gönn dir. Und es freut natürlich auch mich, weil natürlich mit dem Stipendium eine finanzielle Entlastung ein wenig einhergeht, die es uns überhaupt auf Dauer erst möglich macht, dein Studium in Zürich zu finanzieren. Auch das muss man, die Leute denken immer, ja, die haben einen Film gemacht und die verkaufen ja ein Buch. Ja, wir verkaufen 2 Bücher die Woche und für den Film gab es nicht viel. Wir sind ja nicht der Produzent oder sonstiges oder sowas. Also ein Studium in Zürich ist für uns als relativ normale Familie schon auch etwas, was enorm schwierig ist zu finanzieren, sodass wir da sehr, 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 sehr dankbar sind. Aber jetzt erzähl du erstmal, was war das für ein Gefühl, als der Umschlag kam und.
Also es war tatsächlich nicht ein Briefkasten, sondern einer von meinen Mitbewohnern hatte den Umschlag mit hochgenommen und auf den Küchentisch gelegt, weil es war tatsächlich abends, also spätabends, bevor ich schlafen gehen wollte, habe ich geduscht und bin aus dem Badezimmer gekommen und dann habe ich zufällig auf dem Küchentisch, habe ich einen Umschlag liegen sehen und habe geguckt, ja, ist der das vielleicht? Und dann war da tatsächlich dieser Stempel von der Studienstiftung drauf. Ich weiß nicht, wie lange der da schon gelegen hat, aber auf jeden Fall im Laufe des Tages ist er gekommen. Und wie gesagt, das war so ein DIN A4-Umschlag. Ich habe bei großem Umschlag an was noch Größeres gedacht eigentlich, aber mir war schon klar, ein kleiner Umschlag ist DIN A4 wahrscheinlich nicht. Also ich war mir schon relativ sicher, okay, das ist wahrscheinlich die Zusage. Und dann habe ich es aufgemacht und es war die Zusage.
Ja. Wie hast du dich da gefühlt? So sehr direkt der Moment des Klarwerdens.
Ich war sehr erleichtert.
Erleichtert.
Ich meine, mir war schon klar, dass das ein relativ wichtiger ein relativ wichtiger Schritt so des Gesamtplans für die nächsten Jahre ist und dass das auch vieles einfacher machen wird. Ich bin nicht so tief drin in unserer finanziellen Lage, dass ich wahrscheinlich jetzt einschätzen kann, wie wäre das ohne gewesen und wie sehr hilft das jetzt?
Das kann ich dir sagen. Ohne wäre es unter den aktuellen Rahmenbedingungen so auf Dauer, also wenn wir jetzt mal auf 5 Jahre gehen, wir gehen ja davon aus, dass du schon dort noch ein Weilchen bleibst, wäre das auf 5 Jahre parallel mit den Belastungskosten nicht machbar. Also wir leben das letzte halbe Jahr mehr oder weniger aus den Ersparnissen heraus, um dein Studium zu finanzieren.
Gut, aus meiner Perspektive war halt immer irgendwie klar, ich werde das Studium auf jeden Fall irgendwie zu Ende machen können.
Das steht natürlich, das gleich klar zu machen. In die Situation, dass wir gesagt haben, Entschuldigung, Jason, wir können das jetzt nicht mehr bezahlen, deswegen musst du leider dein Studium abbrechen, wären wir nicht gekommen. Ich will nur sagen, dass oft ganz, ganz häufig ja oftmals von außen der Eindruck entsteht, das siehst du ja auch in den Instagram-Kommentaren insgesamt, wenn es dann um unsere Reisetätigkeiten gehen. Ja, das sind ja auch reiche Eltern, wenn der Junge die ganze Zeit durch die Gegend reisen kann. Also, wir sind sicherlich sehr, 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 sehr weit von reich oder ähnlichem wohlhabend oder sonst.
Das habe ich jetzt auch gesehen, als ich
ganz normale 0815-Familie.
Ja, finanziell.
Ja.
Als ich diese Horrorzugfahrt hatte letzte Woche, haben auch so viele Leute in den Kommentaren geschrieben, hey, kauf dir doch Erste-Klasse-Tickets.
Ja.
Muss doch möglich sein, wenn man so privilegiert ist. Und wo, ich ja schon sagen müsste, so jede Woche 2 Erste-Klasse-Fahrten, die kosten ja schon so 300-400 Euro häufig.
Ja. Gut, was man tatsächlich überlegen könnte, da ist die Differenz ja nicht so groß, aber auch das muss ja gucken, wie man das irgendwie auf die Kette kriegt, wäre halt eine Bahncard der ersten Klasse.
Ja.
Die kostet, glaube ich, ungefähr das Doppelte der Bahncard der zweiten Klasse, aber auch das ist halt nicht so ganz easy.
Naja, jedenfalls für mich war es jetzt nie so nervenkitzelmäßig das Stipendium, dass ich so mir irgendwie gedacht habe, wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann kann ich mein Studium nicht machen oder dann kann ich den Master nicht machen oder so. So war es, das war mir schon immer irgendwie klar, dass das auch irgendwie anders klappen würde, dass es jetzt keine Frage ist, ob ich weitermachen kann oder nicht. Aber mir war auch schon klar, dass es vieles sehr viel einfacher machen würde. Und abgesehen von der finanziellen Unterstützung war mir natürlich auch klar, dass es sehr, sehr förderlich für meine Karriere sein würde, das Stipendium zu bekommen. Ich meine, ich habe dann Vertrauensdozierende an der ETH, die mich bei sehr vielen unterstützen können. Ich habe die Möglichkeit, kostenfrei in der Regel, sowas wie eine Sprachreise zu machen, wenn ich tatsächlich den Master zum Beispiel im Ausland mache, nicht deutschsprachigen Ausland, dann kostet mich das allein dieses Sprachproblem zum Beispiel erstmal nichts. Ich kann jedes Jahr auf Akademien und Seminare und Kollegs häufig auch im Ausland gehen, kann dort mit praktisch ForscherInnen, die wirklich ganz oben in ihren Disziplinen stehen, zusammen forschen, von ihnen lernen, mit ihnen Kontakte knüpfen, mich austauschen und das sind schon
wird sehr natürlich viele Vorteile. Sehr einschränkend, wenn man diese ganzen Kontakte nur mit durch Zugreisen knüpfen kann, ne?
Das
stelle ich mir wirklich jetzt wieder als die nächste Zwickmühle vor, dass du dann sagst, okay, du kannst mit den Top 3 Forschern in deinem Themengebiet dich in Harvard treffen oder irgendwie sowas und du musst dann abwägen und sagen, lohnt sich eine 8-wöchige Containerschiffreise für diesen Termin ja oder nein?
Das stimmt, das schränkt das ein bisschen ein, aber viele von den Seminaren und Akademien sind auch in Europa. Mhm. Ich glaube, letztes Jahr war Ljubljana, glaube ich.
Okay.
Also ich glaube schon, dass ich an vielen auch teilnehmen kann. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir irgendwie die Zeit dafür freizuschaufeln, weil ich glaube sogar, dass vieles davon entscheidender sein könnte, als wie genau meine Note in der Uni jetzt
ist. Gut möglich, ja.
Deswegen werde ich echt versuchen, diese ideelle Förderung möglichst ausgiebig auch zu nutzen. Und deswegen habe ich mir natürlich auch vorher schon Gedanken gemacht. Und wie gesagt, ich habe ja schon mal erzählt, ich musste jetzt hier so einen Vertrag unterzeichnen oder eine Vereinbarung unterzeichnen für das Stipendium. Und so habe ich es aber auch schon immer betrachtet. Also mir ist klar, dass keine ganz, ganz konkreten Gegenleistungen jetzt an dem Stipendium hängen. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt, keine Ahnung, dass jetzt drauf geachtet wird, wofür gebe ich das Geld aus oder dass jetzt irgendwelche Noten kommen müssen oder sonst was, so ist es nicht. Aber ich habe das immer so betrachtet, dass ein Stipendium, wo man Geld aus öffentlichen Mitteln bezieht, also Steuergeld letztlich, dass das eine beidseitige Vereinbarung ist und dass es unfair wäre, wenn nur ich von dem Stipendium profitiere, sondern dass das eine Investition in mich ist, die sich auszahlen muss für den Rest der Gesellschaft. So. Mhm. Und dementsprechend war ich auch immer der Meinung, dass ich diese Verantwortung sehr gut erfüllen kann und dass, wenn die Studienstiftung ihren Zweck und ihr Leitbild tatsächlich ernst nimmt, dass das eine sehr gute Entscheidung wäre, mich aufzunehmen.
Ja, und das war auch von vornherein, war das so der größte Pluspunkt, war eigentlich nie dein unglaublich hohes Wissen oder sonstiges. Für mich war immer das größte Pluspunkt, als ich gelesen habe, was deren Leitbild ist, dass ich gesagt habe, wenn man sich einen Kandidaten backen können würde, dann würde man sich doch eigentlich einen aus moralischer und ethischer Sicht in jedem Fall einen Jason bauen. Und wenn der dann parallel noch diese Fähigkeiten mitbringt, ist das ja auch für die ein hohes Los. Ich meine, da wird ja sicherlich immer auch mal der ein oder andere Kandidat dabei sein, der intrinsisch motiviert da eher auf seine eigene Gehaltsentwicklung in den nächsten Jahren acht oder so. Und was ja auch völlig legitim ist, das würde ich ja noch nicht mal jemandem vorwerfen.
Was an sich legitim ist, was aber schon ein Problem insofern auswirft, dass das natürlich letztlich, also ich meine, das sind Steuergelder, die, wenn man sich die Statistiken anschaut, überwiegend an Kinder oder an Menschen aus Familien gezahlt werden, denen es schon relativ gut geht finanziell. Deswegen Begabtenförderung hat meiner Meinung nach nur dann eine Existenzberechtigung, wenn es eine Investition in die Zukunft der gesamten Gesellschaft ist. Und wenn man Steuergelder annimmt, um sein eigenes Gehaltsniveau aufzupumpen, dann finde ich das schon ein bisschen problematisch. Nicht als einzelne Entscheidung. Ich meine, wenn du aufgenommen wirst, dann wirst du aufgenommen, dann ist das, steht dir das erstmal zu. Aber das Gesamtsystem ergibt meiner Meinung nach nur dann Sinn, wenn da kein egoistischer Gedanke hintersteckt. Mhm.
Ja, aufregende Zeiten. Ich weiß noch den Moment, als du angerufen hast, und das ist ja sowieso schon immer ein Moment, wenn hier das Telefon klingelt, ne, und dein Name leuchtet da drauf, dann ist ja sofort bei Mami und mir Alarm hoch 10, weil wir eigentlich wissen, der ruft nie an. Warum sollte der anrufen?
Ihr ruft immer an, in der Regel.
Eigentlich rufen wir an. So. Und wenn wir nicht anrufen würden, ist es ja jetzt auch nicht so, dass du jetzt dann irgendwann abends sagen, die haben sich gar nicht gemeldet, dann rufe ich
mal. Nach ein paar Tagen schon.
Irgendwann nach ein paar Tagen schon, ja. Aber ansonsten ist da jetzt nicht so, dass man von dir dort einen Anruf erwartet. Und als dann der Anruf kam und ich die Uhrzeit gesehen habe, habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht. Ich wusste, wenn Zusage, Absage kommt, rufst du an. Aber als es da klingelt, habe ich gedacht, das ist eigentlich zu spät abends. Das kann nicht sein. Das müsste eigentlich so 17, 18 Uhr sein, wenn er aus der Uni kommt, Briefkasten auf und dann anruft oder so. Deswegen hatte ich das so ein bisschen außen vor gelassen und war dann umso mehr schockt, als du dann sagtest, yo, das ist es. Es war selbst für mich als eigentlich jemanden, der nicht direkt damit zu tun hat, war es unglaublich erleichternd. Und ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so für jemand anders auch gefreut, weil ich auch weiß, was du dort alles wirklich investiert hast an Lernstunden, an Leistung, an Verzicht auf Dinge und Zeiten. Das tut mir immer dann besonders weh, wenn ich diese ganzen beschissenen Kommentare auf Instagram von irgendwelchen Arschlöchern lese. Es tut mir leid, dass ich das mal auch so deutlich sagen muss, die dann da immer rumtönen. Das eine Mal da irgendwie, wo wir zusammen irgendwo unterwegs waren, das war das erste Mal, dass du seit Wochen dein Zimmer oder die Uni, was anderes gesehen hast, das Zimmer und Uni, und dann irgendein dummer Instagram-Kommentar, ich denke, du musst lernen, warum machst du das mal? Weißt du, da könnte ich ausflippen, da könnte ich wirklich ausflippen. Ich bin sehr, sehr häufig froh, dass es keine Klarnamenpflicht gibt oder eine Klarnamen- oder Adresspflicht, sonst würde ich vielleicht nur noch durch die Gegend reisen und Leuten aufs Maul hauen, die so beschissen dumme Kommentare ins Netz schreiben. Aber es ist das Netz.
Ja, wenn ich mir einen Luxus leisten würde, dann wäre einer dieser Luxus auf jeden Fall eine Anwältin oder einen Anwalt zu engagieren, der immer die Klarnamen rauskriegt und soll gar nichts machen, sondern ich möchte einfach, dass ich stelle es mir sehr schön vor, dass jemand, der wirklich einfach nur so einen Kommentar ins Internet gestellt hat und nicht unter einem anderen Namen, sich überhaupt nichts bei gedacht hat, dass diese Person wirklich mal Post bekommen und eine Strafanzeige bekommen.
Na, wenn dann mit gerne. Dem Klarnamen wäre es eigentlich viel cooler, wenn man dann einen kleinen KI-Bot baut, der dann auf den Instagram-Kommentar mal, hallo Manfred Horstmann, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Wohnst du eigentlich immer noch in der Tinglerstraße 47 in 34875, keine Ahnung oder irgendwie sowas? Aber ja. Ja, wilde Zeiten. Wilde Zeiten. Weil all dies passiert ja in einem Setting, wo man sich eigentlich fragen muss, warum beschäftigst du dich eigentlich noch mit Wissenschaft, Jesi? Meinst du, spielt in 5 Jahren noch eine Rolle?
Ich könnte mir vorstellen, dass Wissenschaft so eine Untergrundaktivität wird, aber
meinst du? Ja?
Ja, nicht auszuschließen. Also ich gerade deswegen beschäftige ich mich mit Wissenschaft, weil sie eine Rolle spielen muss. Ohne die Wissenschaft ist unsere Spezies verloren.
Also du würdest als Wissenschaftler auch in den Untergrund gehen, wenn es notwendig ist. Ja, gut, okay. Ja. Ja, wollen wir da den Cut machen, was das Thema Studienstiftung angeht, würde ich sagen. Ja. Wir bleiben da dran, du kannst ja dann weiter berichten. Du kannst ja dann, und da wird es ja noch einiges zu berichten geben, weil wir müssen jetzt erstmal noch ein Arsch voll Klamotten zusammentragen und uns eigentlich ausziehen bis auf die Unterhosen mit jedem Euro, den wir irgendwie, irgendwo, irgendwann mal bekommen, verdient oder als Lohn, als Gehalt, als Leistung vom Staat oder sonstiges. Da ist erstmal eine Menge zusammenzutragen. Du hast noch eine Menge zusammenzutragen und da muss das alles sehr zügig eingereicht werden, weil der typische Fall wäre ja eigentlich bei uns, 2 Jahre für dieses Stipendium ackern wie ein Schwein und dann die Frist verpassen oder die Unterlagen unpünktlich einreichen. Das wäre ja jetzt kein untypischer Move, würde ich sagen.
Das
stimmt,
das habe ich mir auch schon gedacht.
Ja, gleich musst du wieder los. Freitag gekommen, so wie immer. Den Samstag mal so ein bisschen Zeit gehabt. Und da war ich allerdings arbeiten, deswegen hatten wir keine Zeit. Und deswegen sitzen wir jetzt hier auch am Sonntagvormittag, kurz bevor du fährst, um die Podcast-Folge noch zu erledigen.
Ja. Aber es ist jetzt die letzte Woche, dann habe ich eine Woche frei. Und dann sind es nochmal 5 Wochen. Und dann habe ich mehrere Monate Sommerpause.
Von wann bis wann ist das genau?
Sommerpause ist von Mai bis Juli, glaube ich.
Mai, Juni, Juli, das ist ja schon lang, ne? Kannst du schön in der Schweiz die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft ein bisschen gucken.
Das ist ja schon cool, wenn das klappen würde.
Grand Prix, ESC, ist auch in der Schweiz.
Aber das ist jetzt schon vor der Sommerpause.
Ist der nicht im Mai?
Ja, aber noch vor der Sommerpause.
Ist Mai vor der Sommerpause. Ah, okay.
Aber da habe ich auch überlegt, ob ich da mal hinfahre und die Stimmung ein bisschen aufsauge.
Ja, ja, kann man bestimmt gut hin. Ja, kann man bestimmt gut hin. Ja, ja, was gibt's bei mir Neues? Bei mir gibt's Neues, dass ich einen neuen Job habe seit dem 1.4. Und anstatt 7-mal die Woche Richtung Süden zu fahren und abends wieder nach Hause zu kommen, fahre ich jetzt 7-mal die Woche Richtung Norden und komme abends wieder nach Hause. Da gibt's noch nicht so viel Spannendes von zu erzählen. Das werden wir vielleicht ein andermal machen.
Ah, du fährst wieder öfter Zug.
Ich fahre wieder öfter Zug. Besser als Auto, das ist definitiv so. Wobei gleich den ersten Tag, und da habe ich mich wirklich drauf gefreut, habe ich gedacht, oh, jetzt kannst du schön in Zug, kannst gleich eigentlich so ein paar Sachen erledigen. Das ist für mich ja immer weiterhin das riesengroße Plus gegenüber Auto, dass ich aus dem Auto heraus eigentlich, wenn, nur telefonisch aktiv sein kann, um irgendwas zu machen, während ich im Zug super Dinge nachbereiten kann, von Store besuchen oder vorbereiten kann, also wirklich arbeiten kann. Also ich habe den ICE sehr, sehr häufig ja auch als mein Büro genutzt. Auch die ganzen Wochenendrebellen-Sachen früher haben wir ja sehr, sehr häufig im Zug erledigt. Und das kann jetzt wieder häufiger der Fall sein. Und was nicht heißt, dass meine Anreise in die Schweiz zu dir komplett aufgehoben ist, aber sie ist erstmal aufgeschoben ein wenig, weil wir jetzt erstmal A gucken wollten, Studienstiftung Entwicklung, B gucken mussten, dass ich nach meiner, im Rückblick muss man sagen, war es vielleicht nicht sehr klug, einfach so zu kündigen, ohne etwas in der Hinterhand zu haben. Aber für mich persönlich gab es damals halt irgendwie gar keine andere Variante. Aber dadurch musste ich natürlich jetzt auch schnell wieder in eine Tätigkeit kommen, dass da keine Lücken entstehen, die uns sonst in noch viel größere Schwierigkeiten bringen. Und das ist ja glücklicherweise gelungen und alles andere müssen wir abwarten, denn aus der Schweiz, wo ich mich natürlich auch beworben habe, gab es eine Menge Absagen. Ja, was natürlich vielleicht A daran liegt, dass ich ein Kartoffelkopf bin, das könnte die eine Schwierigkeit sein und dass natürlich der Bereich Gastronomie in der Schweiz auch super pickepacke voll ist. Aber wer herausragende Gastronomiejobs in der Schweiz zu vergeben hat, huhu, meldet euch, denn früher oder später, das wissen wir, können wir eigentlich das Setup, das wir jetzt momentan haben, nicht so auf Dauer aufrechterhalten. Es muss alle zwei Wochen jemand runterfahren, dir helfen, du kommst parallel eigentlich jede Woche, selbst wenn du sagst, oh, ich würde jetzt gerne mal am Wochenende einfach zu Hause auspennen, also in Zürich auspennen, kannst du eigentlich nicht da bleiben, weil du musst die Wäsche hochbringen, Essen mit runter, ja, etc. Also alles, was sich rund um deinen Alltag abspielt, wo jeder sehr, sehr kluge Instagram-Follower von dir sagt, ja, warum machst du das nicht selber oder warum machst du das nicht so? Da haben wir ein Setup aufgesetzt, über das wir ungern sprechen eigentlich, weil es immer wieder zu unklugen Nachfragen führt. Ich glaube, das ist auch, wenn dann, etwas, was wahrscheinlich hauptsächlich Autistinnen und Autisten verstehen oder gegebenenfalls Angehörige, aber für den 0815 Kartoffelkopf dann teilweise nicht immer so ganz einfach zu verstehen ist. Ja,
ja, und abgesehen davon, dass es praktisch sehr, sehr aufwendig ist und viel Zeit verschlingt, ist es auch nicht besonders schön. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt glücklicherweise zweimal Besuch in den 14 Tagen, wo ich jetzt in Zürich war. Und mit Besuch ist natürlich alles gleich viel schöner. Und ihr wart ja auch direkt davor da. Und dementsprechend war das jetzt schon cool so. Aber an sich immer wirklich 5 Tage die Woche allein zu sein und euch nur am Wochenende dann zu sehen. Ich weiß nicht, wie viele in meinem Alter sich das vorstellen können, über Monate hinweg oder als neue Normalität für den Rest ihres Lebens.
Also ich glaube, das unterschätzt du wiederum. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele gibt, die sich das sehr, sehr gut vorstellen können.
Ich weiß, das weiß ich. Aber ich kann das überhaupt nicht nachempfinden.
Ach so, das
weil wenn ich den Gedanken hätte, dass das so, wie es jetzt ist, dass das kein Opfer ist, also kein riesiges Opfer, aber dass es jetzt keine Unannehmlichkeit ist, die man mal in Kauf nimmt für eine gewisse Zeit, sondern dass das jetzt so ist, wie es für den Rest des Lebens so ist, das fände ich ganz schrecklich. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dementsprechend, wie gesagt, das war ja eine bewusste Entscheidung, bereit dazu, das halt so zu machen, so lange, wie es halt jetzt sein muss für das Studium. Aber ich freue mich auch schon sehr drauf, wenn es nicht mehr nötig ist.
Ja, packen wir es dann für heute? Oder gibt es noch irgendwas ganz Spektakuläres, wo du sagst, das will ich heute in der Folge auf jeden Fall noch unterbekommen?
Oh, es gibt an sich noch einiges zu erzählen, aber das können wir auch in den nächsten Folgen machen. Was ich erzählen muss, sind meine Erlebnisse aus dem Zug, also aus der Hinfahrt nach Zürich und der Rückfahrt aus Zürich. Bei der Hinfahrt habe ich ja schon kurz auf Instagram drüber gesprochen, über meinen Lauschangriff auf der ICE-Toilette. Aber das wurde ein bisschen das Problem wurde noch nicht so ganz missverstanden, deswegen muss ich nochmal das eigentlich, also die Situation war eigentlich viel komplexer, als sie verstanden wird, denn man muss sich vorstellen, ich wusste praktisch, wenn ich jetzt kurz bevor ich in Frankfurt war.
Ich glaube, du musst nochmal in Gänze erzählen, weil es ja auch, es gibt ja auch Podcast-Hörer, die nicht deinem Instagram-Account
folgen. Ja? Also dann ganz kurz, die Strecke Kassel-Zürich ist immer höllisch ausgelastet, die Züge sind immer extrem überfüllt und auch nicht so, dass man sich in den Gang setzen kann, sondern so, dass halt wirklich teilweise bis auch zwischen die Sitze noch Leute eng an eng im Gang stehen. Also wirklich völlig überfüllt, sodass er manchmal auch nicht weiterfährt, wenn nicht Leute aussteigen. Und ich war jetzt als ich das letzte Mal nach Zürich gefahren bin, war es eben vorletzte Woche, war es so, dass ich keinen Platz bekommen habe in Kassel und ich wusste, in Frankfurt wird es definitiv so voll, dass ich ein großes Problem kriege. Und dann war das Problem, dass ich jetzt eine Entscheidung zu treffen hatte. Entweder ich steige in Frankfurt aus oder ich versuche, einen Platz zu bekommen von denjenigen, die jetzt gerade aufstehen. Dann war mir aber auch klar, ich muss den Platz bekommen, bevor die Leute in Frankfurt einsteigen, weil in Frankfurt steigen so viele Leute ein, dass es wirklich unmöglich wird sonst. Und das war nur möglich, wenn man sich praktisch in eine, also die ICE-Toiletten sind ja immer in den Gängen, bevor der Gang mit den Sitzen losgeht. Mhm. Und ich bin in eine Toilette gegangen, bevor der Zug in Frankfurt angekommen ist und habe die Tür so ein bisschen offen gelassen, damit ich sehen kann, wann kommen die Leute vorbei. Und als praktisch die letzte Person aus dem Gang kam, muss man aus der Toilette rausstürmen, bevor die erste Person wieder reinkommt. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen Roulette, weil die Plätze, also die Plätze, die frei geworden sind, waren ungefähr in der Mitte des Wagens. Ein bisschen mehr auf meiner Seite, aber ungefähr in der Mitte des Wagens. Mhm. Und ich wusste nicht, wie viel kürzer ist die Schlange an der anderen Tür. Mhm. Das heißt, man konnte nur abschätzen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich jetzt aus der Toilette rausstürze, in den Wagen reingehe. Die Leute von der anderen Seite des Wagens sind aber früher da, haben die Plätze weggenommen. Und von der anderen Seite sind die Leute jetzt nachgekommen und ich bin eingeklemmt zwischen den Menschen und stehe von Frankfurt bis Mannheim oder bis Freiburg eben in diesem Wagen. Und da ist es halt wirklich so, wenn man dort in diesem Gang steht, dann steht man Rücken an Rücken. Das heißt, es hätte definitiv einen Meltdown gegeben, ich hätte um mich treten oder schlagen müssen, um nicht berührt werden. Also es wäre völlig eskaliert, das war klar. Und das war die große Risikoentscheidung, steige ich in Frankfurt aus oder riskiere ich das mit dem Wissen, dass wenn es schief geht, es definitiv einen Meltdown gibt. Und das war so eine so angespannte Situation, dass ja, das verständlicherweise ziemlich nervenaufreibend war.
Gab's denn von den, ist denn auf der Strecke, sind da keine ICs im Einsatz mit den großen, mit diesen großen neuen Gepäckabteilen, die mittig sind, wo man so einfach mal so drunter klettern kann?
Die waren schon voll. Da haben Leute gelegen in den Gepäckbereichen.
Okay, weil das ist ja, habe ich ja gerade überlegt, bei der Taktik eigentlich the best place to be, um zu sagen, so, ich sitze mittig unterm Gepäckträger und kann in beide Richtungen spähen, wo wird was frei.
Ja. Die waren schon voll. Da haben Leute schon gelegen. Das war echt, also es war wirklich nicht normal. Und dann auf der anderen Fahrt hatte ich glaube, das eines der bisher intensivsten Buffet-Erlebnisse im ICE. Weil es war wirklich so, ich saß in einem Zweier und vor dem Zweier war ein Vierer, auf der anderen Seite war ein Vierer und neben dem Zweier war noch ein Zweier natürlich. Und wirklich auf allen Plätzen drumherum waren so 12 Menschen, die alle Buffet aufgebaut hatten und auch alle unter sich ausgetauscht hatten, so.
Okay.
Und
Frikadellen und Eiersalat?
Alles, ja.
Alles, oh.
Und was auch krass war, die beiden im Zweier neben uns, die haben dann so eine Schachtel voll gekochter Eier rausgeholt. Und in dem Moment, also Donata war auch mit dabei auf der Fahrt. Und als wir in dem Moment, wo wir darüber gesprochen haben, weil die halt alles Mögliche aufgebaut und auch durchs Abteil gereicht haben, so, in dem Moment, wo wir darüber gesprochen haben die im Zweier neben uns halt diesen Karton mit Eiern rausgeholt und haben die Eier aufgeschlagen an der Wand von dem ICE. Also wirklich, die haben angefangen, die an der Wand, am Fenster praktisch aufzuschlagen und dann, also das war echt sehr, sehr, sehr lustig.
Ja. Das ist ein wunderbarer Moment, um den Podcast ausklingen zu lassen, denn wir haben über was Positives gesprochen. Ja. Es ist ja schön, dass in Deutschland noch Eier in ICs aufgeschlagen werden. Das wäre in den USA gar nicht mehr denkbar.
Ja, das stimmt.
Da wirst du ja, wenn du ein Ei in der Hand hast, den Zug wahrscheinlich sofort überfallen. Ja, dann machen wir Schluss für heute. Ja, ich freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen. Mhm. Wann kommst du nächste Woche? Freitag? Und dann bleibst du ja auch länger, ne? Dann bleibst du ja ein bisschen, beziehungsweise nächste Woche kommst du ja vielleicht auch Donnerstag schon, ne?
Vielleicht, ja.
Ja. Ich freue mich auf dich. Und damit wir vielleicht in der nächsten Woche etwas strukturierter sind, wir haben so ein bisschen den Überblick verloren. Es gab auch ein, zwei Fragen, glaube ich. Also es gab jemanden, der hatte gefragt, glaube ich, hinsichtlich deines digitalen Notebooks, also so Social-Media-Fragen waren das einiges. Ich muss da noch mal ein bisschen suchen. Und dann können wir vielleicht nächste Woche mal wieder so ein kleines FAQ machen, einfach mal ein paar Fragen beantworten. Also wenn jemand Fragen an Jason hat, rund um sein Studium, rund um das Stipendium, rund um das Thema Autismus, Groundhopping, Chaos oder flache Erde, dann wendet euch gerne an Jason, den Experten, schickt uns auf Instagram oder sonst so eine Nachricht und dann können wir es in der nächsten Folge einfach mal beantworten. Und dann gibt's auch wieder Malzbier.
Ja.
Hatten wir heute nämlich nicht.